Es ist ein Fest der Laubhütten, ein Fest der Ernte, wo man dafür dankt. Und ich glaube, das beinhaltet schon das Wort selbst, dass man für die Ernte dankt. Und genauso ist es, wenn du etwas bekommst, so ist es das ganz Natürliche. So ist das ganz normal, dass man dafür dankt, nicht wahr? Also wir haben von Gott so viele Gaben erhalten. Und das ist das ganz Normalste, würde man sagen, der Welt, dass man ihm, dem Allmächtigen, dem Schöpfer, dafür dankt. Wie macht ihr das? Wie sollten wir das machen? Wie sagt die Schrift, dass wir Gott danken sollen? Dass wir Gott verherrlichen sollen? Und wisst ihr, der Text, zu dem wir heute kommen, könnte nicht passender sein als ein Aufruf, Gott zu loben, zu anbeten, ihn zu verherrlichen für das, was er gibt. Wir machen Römerbrief auf, Kapitel 15. Und ich möchte mit euch heute die Verse lesen von Vers 6 bis Vers 12. Von Vers 6 bis Vers 12. Ihr habt es im Hinterkopf, was wir bis hierhin gelesen haben. Ihr habt den mehrfachen Aufruf im Hinterkopf, wozu wir aufgerufen wurden. Und jetzt kommt es. Der Grund, warum du diesen mehrfachen Auftrag ausleben solltest. Vers 6. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zu Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Also, wir haben hier den Auftrag gehabt von den mehrfachen Auftrag, von Vers 1 bis Vers 6, bis Vers 5, der uns beschrieben wurde, wie wir den auszuführen haben. Und hier bekommst du den Grund, warum du das ausführen sollst. Warum du dich hingeben sollst für deinen Nächsten. Warum du ihn aufbauen sollst. Und der Grund ist, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus lobt. Und wenn ihr euch erinnert, letztes Mal war ich ja leider nicht da, vorletztes Mal, wisst ihr die Frage, die ihr beantworten solltet? Kann sich einer daran erinnern? Ich hatte mit einer Frage aufgehört. Kann sich einer an die Frage erinnern? Warum mit einem Mund? Ja, wir werden aufgefordert. Der Grund ist, damit wir einmütig, also alle zusammen, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Das würde doch ausreichen oder besser würde es sogar passen, Das habe ich auch letztes Mal erwähnt. Wenn man sagt, einmütig, aus vielen Mündern, alle zusammen, der und der und der und der. Warum aus einem Mund? Wenn ihr zurückdenkt, und ich lese den Vers nochmal, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander, und hier heißt es eines, und das ist nicht im Text vorhanden, aber es passt, es ist auch richtig, aber es ist nicht da. Ich lese es nochmal, ohne dieses eines. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Also der Text fordert uns auf, wir sollen den Sinn, den Denksinn Christi haben. Wir sollen deswegen, weil es hier steht, eines Sinnes, ist auch nicht verkehrt, weil wenn alle den Sinn des Christus haben, dann haben alle automatisch einen Sinn. Und aus diesem Grund, jetzt werden wir aufgefordert, einmütig, alle zusammen, so wie in der Apostelgeschichte übrigens, wir haben dieses einmütig wird 12-mal in der Schrift erwähnt und 11-mal davon in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, hauptsächlich, dass die Gemeinde einmütig zusammenkommt. Und nur einmal verwendet er das hier, das Einmütige, also gemeinsam, dass wir zusammen mit dem Mund Christi, aus dem Mund kommt ja nur das, was aus dem Herzen herauskommt, aus unserem Denksinn, ja, anders gesagt, die Schrift bezeichnet das überwiegend aus unserem Herzen, das kommt aus dem Mund. Und wenn unser Denken so sein soll wie das Denken Christi, so ist es der Aufruf hier, Leute, dass ihr einmütig mit dem Denksinn Christi Gott lobt und Gott verherrlicht. Nicht so, wie ihr es denkt, nicht so, wie es in euren Kopf hineinkommt, sondern der Aufruf ist von einem jeden Kind Gottes, hör mal zu, du sollst die Denkweise Christi haben und einmütig, alle zusammen, sollen wir mit einem Mund, und zwar mit dem Mund Christi, mit der Denkweise, mit der Gesinnung Christi, Gott loben und verherrlichen. Also die Konzentration liegt auf dem Aufruf, den wir durch Christus Jesus haben, Gott zu loben. Und nun frage ich euch, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, Gott zu loben wie Christus? Wir feiern heute das Erntedankfest. Wir feiern das Fest, wo wir Gott loben wollen. Wie sieht ein biblisches Loben aus? Wie sieht ein Loben Christi aus, zu dem wir hier aufgerufen werden? Ich möchte euch drei Bilder aufzeigen, die wir sehen, und zwar die wir in Christus sehen, die im Alten Testament aufgefordert werden, dass man Gott so lobt. Und weil Christus gekommen ist, um die Schrift zu erfüllen, sehen wir es, dass genau das, wie es in der Schrift beschrieben wird, so preist, so lobt Christus den Vater. Mit denselben Dingen, die wir zur Aufforderung vorfinden im Alten Testament. Also die wie wir aufgefordert werden, Gott zu loben. Und als erstes möchte ich euch aufzeigen auf eine Stelle aus den Psalmen. Gott zu loben, und zwar Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen. Gott macht es deutlich, wer Dank opfert, der lobt mich, der preist mich. Wo sehen wir das im Leben Christi? Jesus Christus, wo er vor dem Kreuz steht, wo er im Garten Gethsemane steht Und auch schon davor spricht Jesus von einem Kelch. Von einem Kelch, den er trinken soll. Und wo er vor diesem Garten Gethsemane steht und er den Kelch nimmt, und das symbolisiert sein Leiden, das symbolisiert seinen Tod, und er dankt Gott für diesen Kelch. Das zu verbinden, dieses Bild, dass ihr das vor euch habt, Christus bezeichnet den Leidensweg, den er gehen soll, das, was der Vater für ihn vorbereitet hat, als seinen Kelch, den er austrinken wird, durch diese Leiden, durch die er gehen wird, und er dankt Gott dafür. Er dankt Gott für das, was Gott für ihn vorbereitet hat, worin er wandeln soll. Und jetzt haben wir eine buchstäbliche Erfüllung dessen, wie im Alten Testament gesagt wurde, wer Dank opfert. Ihr Lieben, Dank opfert ihr. Die einigen, die bringen Schafe, die bringen etwas, was für ihre Sünden bezahlen sollte. Makellose Tiere. Und Gott sagt, wisst ihr was? Wenn ihr vor meinen Altar kommt, wenn ihr vor mich tretet und wenn ihr Dank opfert, wenn ihr dankbar das, was ich euch begegnen lasse, die Wege, die ich euch führe, die Pläne, die ich mit euch habe, wenn ihr das annimmt und mir dafür dankt, wer Dank opfert, der preist mich. Warum? Es ist ganz einfach, wenn wir für die Dinge danken, dann akzeptieren wir es aus Gottes Hand. Dann geben wir zu verstehen, Gott, wir sind zufrieden damit. Wenn du Gott nicht Dank opferst, dann akzeptierst du seine Wege nicht. Und wenn du hier aufgerufen wirst, Gott zu loben mit der Gesinnung Christi, dann ist es genau das, dass du dich in Gottes Wege fallen lässt, dass du sie akzeptierst und dass du Gott Dank opferst. Das Zweite, es hat etwas mit Gehorsam zu tun. Wenn der Gehorsam in deinem Leben Gott gegenüber fehlt, dann ist es kein Lob. Du kannst Gott nicht loben und gleichzeitig im Ungehorsam leben. Diese Dinge funktionieren nicht. Also wenn ein Mensch gehorcht, dann lobt er Gott, so wie Christus. Und hier brauche ich gar nicht viele Beispiele zu nennen. Wir wissen, dass das ganze Leben des Christus davon spricht, von einem Gehorsam Gott gegenüber. Dass Christus im vollen Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat. Und das sehen wir im Alten Testament, diese Aufforderung aus 3. Mose, Kapitel 10, Vers 3. Es ist der Zusammenhang, wo die Söhne Aarons ein fremdes Feuer gebracht haben und Gott sie gerichtet hat. Und da sagt Mose, und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint. Und andere Übersetzungen sagen, das hat der Herr gesagt, um aufzuzeigen, das hat er gesagt und das hat er auch gemeint. Das hat der Herr gemeint, sagt Schlachter, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Dieses Wort geheiligt, dieses Wort geehrt ist das gleiche Wort, wie hier im Text verwendet wird, Römer Kapitel 15, wo er darüber spricht, Gott zu loben. Ja. Gott will gelobt werden, verherrlicht werden durch Gehorsam. Das hat er gesagt und das, was er gesagt hat, das hat er gemeint. Und das sehen wir durchgehend im Leben des Christus, diesen Gehorsam, in dem er gelebt hat, dem Vater gegenüber. Selbst im Hebräerbrief Kapitel 5 wird das deutlich gemacht. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Er hat den Gehorsam gelernt, nicht in dem, dass er ungehorsam war, sondern in dem, dass er gehorchte, hat er das praktiziert und stabilisiert. Das Dritte, die Anerkennung, nicht nur, davor hatte ich erwähnt, Christus hat Gottes Wege anerkannt. Gottes, sozusagen den Kelch, den Gott für ihn vorbereitet hat, hat er anerkannt und Gott damit gelobt und verherrlicht. Aber noch etwas, und zwar die Herrschaft Gottes hat Christus akzeptiert. Die Souveränität Gottes, die Ehre Gottes. Christus war ständig unterwegs, um Gott zu verherrlichen. Und er macht es deutlich: Ich suche nicht meine Ehre, sagt er in Johannes Kapitel 8, Vers 50, sondern die Ehre Gottes. In Johannes 12, Vers 28 heißt es: Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Dieses Verherrlichen ist das gleiche Wort, wie wir hier haben, das als Loben übersetzt wird. Und Jesus bittet den Vater: Lobe deinen Namen, verherrliche deinen Namen. Es geht Jesus darum, dass er seinen Vater verherrlicht, seine Souveränität, seine Herrlichkeit. Und ich finde im Alten Testament so eine gute Stelle. Also das ist eins meiner Lieblingsstelle von aus Daniel, wo Gott diesem mächtigen König das zum Verstehen gibt, dass er geehrt werden möchte. Aus Daniel Kapitel 4, Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit, und im Vers 20 sagt er über diesen König, bis 7 Zeiten über ihn vergangen sind. Und jetzt nach Verlauf dieser 7 Zeiten, Vers 31, hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt. Entschuldigung, irgendwie mein Mikro verrutscht hier. Sorry. Ich lese nochmal. Nebukadnezar, da hob Nebukadnezar seine Augen auf zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Also Nebukadnezar hob seine Augen zum Himmel empor. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wäre, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Leute, hier spricht der mächtigste König. Er war ein Weltherrscher. Er verfährt, also Gott verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königreichs kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn als all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Und genau diese Einstellung sehen wir bei Christus, wie er den Vater ehrte und verherrlichte. Ich möchte euch noch etwas dazu sagen. Dieses Loben, dieses, was hier verwendet wird, Gott zu loben mit einem Mund, also mit dem Mund Christi. Aus Johannes Kapitel 7, Vers 39. Es hat, dieses Wort Loben hat eine weitere Bedeutung als nur gut reden, Wir kennen das ja meistens als Loben, wenn wir jemanden, also wenn er etwas Lobenswertes getan hat, dass wir Gutes zu ihm sagen, denn das hast du gut gemacht. Und das sehen wir als Lob an. Aber es geht weit darüber hinaus. Johannes 7, Vers 39. Das sagte er aber von dem Geist, also Jesus, das sagte Jesus von dem Geist, den er empfangen, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und jetzt eine Frage an euch, da Jesus noch nicht verherrlicht war, würdet ihr das zusammenbringen? Wisst ihr, dass das gleiche Wort hier ist, wie es im Römerbrief heißt, dass wir Gott mit einem Mund loben sollen, dass es hier heißt, weil der Geist noch nicht da war, weil Jesus noch nicht gelobt war, verherrlicht war. Jesus war noch nicht zu dem Standpunkt gebracht worden, der ihm gebührt, also der ihm eigentlich zusteht. Und deswegen, Gott zu loben mit der Gesinnung Christi bedeutet, Gott dahin zu stellen, auf den Standpunkt zu stellen, der ihm gebührt, der ihm zusteht, der ihm rechtmäßig gebührt. Das bedeutet zu loben mit der Gesinnung des Christus. Deswegen können wir Gott nur wirklich so loben, also im Sinne der Schrift, wenn wir das im Sinne des Christus tun. Alles andere ist nicht ausreichend. Ich finde es sehr gut untermauert, ebenso im Alten Testament, jemanden zu loben in dem Sinn, dass man ihn auf die Position hinstellt, die ihm gebührt. Und das sehen wir genau das gleiche Wort wieder in der gleichen Verwendung bei einer Geschichte in Esther. Und zwar der Vorschlag, den Haman macht, wo er denkt, der König möchte jetzt sicherlich mich ehren. Und dann gibt er eine Riesenbeschreibung, wie man jemanden ehren möchte. Und er spricht im Grunde genau das. Also jemanden zu ehren bedeutet, ihn auf eine Position zu bringen, die ihm wirklich zusteht. Und dann beschreibt er, man sollte königlichen Schmuck nehmen, man sollte königliche Kleider nehmen, also die der König selber trägt. Man sollte ein königliches Ross nehmen und diesen Mann auf dieses Ross, auf das Pferd setzen. Und dann soll ein königlicher, ein hoher Beamter kommen und soll dann diesen Mann kutschieren. Das ist tatsächlich ein Bild. Hier wird jemand erhoben zu einer Position, die ihm wirklich gehört, zusteht. Und das ist es, den Herrn zu loben. Gott zu loben bedeutet, ihn auf die Position zu bringen, die ihm wirklich zusteht. Ihr Lieben, loben wir Gott so? Ist es unser Anliegen, einmütig mit dem Mund Christi Gott so zu loben? Die Konzentration liegt auf Gott. Und genauso, wie ihr es vorfinden werdet, wenn ihr durch den Heilsplan Gottes geht, bis zum 11. Kapitel, wo der Heilsplan Gottes klargelegt wird, aufgedeckt wird, Zentimeter für Zentimeter, Millimeter für Millimeter, Kilometer für Kilometer, könnte man sagen, bis zum Kapitel 11, wo der Plan Gottes offenbar gemacht wird, dann endet er mit einem Lob Gottes, mit einer Verherrlichung Gottes, weil er anders gar nicht kann. Von Vers 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Geist oder wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und wo Paulus jetzt hierzu kommt, wo er den Response, also die genau, also die Erwiderung auf diesen Heilsplan Gottes klarstellt von Kapitel 12 bis Kapitel 15 und gedetailliert sagt, wie wir eigentlich reagieren sollen, was der vernünftige Gottesdienst wäre, der vernünftige Lob Gottes, so bricht er hier wieder in einen Jubel aus und führt uns genau so dahin, dass er sagt, hört mal zu, das Ganze ist nicht dafür, dass ihr euch selbst verherrlicht, sondern euer Leben, euer Wandel, euer Umgang miteinander dient zu einem größeren Ziel. Und dieses größere Ziel ist Vers 7. Darum, hier zieht er jetzt den Schlussstrich. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zu Ehre Gottes. Ja, da sind viele Zwischenziele, die du gehen sollst. Aber das ultimative Ziel, das über allem steht, ist die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Das ist, was dein Leben verzehren sollte. Das ist, wozu du morgens früh aufstehen solltest und sagen, Herr, hier bin ich. Verzehre mich zu deiner Ehre. Lass mich etwas sein zur Verherrlichung deines Namens. Das ist, worum ein jedes Kind Gottes leben sollte und wo wir aufgerufen werden, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, die Annahme des Nächsten, des Schwachen ist wichtig, ist sehr wichtig, aber das ist nicht das Endziel. Das Endziel ist die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Darum nehmt einander an, gleich wie Christus. Ihr seht, wir werden hier nicht losgelöst von Christus. Christus steht uns hier überall als Vorbild, als Beispiel. Du kannst nichts wirklich ohne Christus. Und du kannst es auch nicht verstehen ohne Christus. Und du kannst es auch nicht so tun und ausführen ohne Christus. Deswegen der nächste Grund, also nicht der nächste Grund, sondern wie du zu diesem Ziel kommst. Darum nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Du wirst wieder hingeführt. Erstmal, sollst du die Denkweise des Christus haben. Und jetzt zeigt er auch auf, so wie Christus einander, wie Christus den anderen aufgenommen hat. Und nun frage ich euch, wisst ihr, wie Christus jemanden angenommen hat? Wie hat Christus jemand angenommen? Du wirst erstaunt sein, wenn du durch die ganzen Bücher des Neuen Testamentes, durch die Evangelien gehst, wirst du nirgendwo diese Aussage antreffen, dass Christus jemand angenommen hat. Nirgends. Warum kommt Paulus hier damit und sagt, so wie Christus euch angenommen hat, so wie Christus Leute angenommen hat, so sollt ihr den Nächsten annehmen zur Ehre Gottes. Also, ich möchte euch daran erinnern, an Kapitel 14 erstmal. Ihr wisst, dass wir in Kapitel 14 es aufgezeigt haben, dass die Annahme nicht das Ziel ist. Die Annahme des Nächsten ist nicht das Ziel. Wir befinden uns im Text, der uns aufruft, dass wir den Schwachen aufnehmen sollen. Die Aufnahme des Schwachen ist nicht das Ziel. Ihn zu akzeptieren ist nicht das Ziel. Ihn einfach so lieben, wie er ist, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, ihn aufzunehmen zur Ehre Gottes. Also da muss etwas dazwischen passieren, dass Gott verherrlicht wird. Und das Bild wird uns gebracht, indem dass er sagt, okay, lasst uns auf Christus gucken. Das perfekte Bild finden wir bei Christus. Wie hat Christus Leute aufgenommen und etwas gemacht, damit es zur Ehre Gottes wird. Wie gesagt, finden wir nirgendwo diese Aussage in den Evangelien. Wir finden aber etwas, was wir sagen könnten. Okay, wir müssen das unter diese Kategoriestellen aufnehmen. Ich gebe euch mal erstmal ein Beispiel, warum ich überhaupt so dran gehe. Wir haben manche Sachen, zu denen wir aufgerufen werden, die wir tun sollen, die aber direkt so nicht beschrieben sind. Nehmen wir das ganze Fach Seelsorge. Ein jeder von euch kennt, was Seelsorge ist. Wisst ihr, dass in der ganzen Bibel nichts über Seelsorge steht? Kein einziges Mal wird Seelsorge erwähnt und trotzdem ist es so ein Riesenthema. Es heißt sogar umgekehrt, sorget nicht für eure Seelen. Ja? Also wie baut man denn in der christlichen Welt so ein großes Thema auf Seelsorge? Aus dem, dass man sagt, okay, wir stellen uns Seelsorge so vor. Und dann geht man hin und sagt, okay, genau das finden wir in der Schrift. Und wir bezeichnen das als Seelsorge. In der gleichen Weise, wenn du nirgendwo vorfindest, wie Christus, wo es wirklich so heißt, Christus hat jemand aufgenommen, so müssen wir dadurch, dass wir studieren, was bedeutet aufnehmen. Aufnehmen bedeutet, jemanden zu sich zu nehmen oder jemanden Zeit zur Verfügung zu schenken. Es bedeutet, da geschieht eine Begegnung, wenn man jemand aufnimmt, dass einer nicht fortgeschickt wird. Man nimmt jemand auf, indem dass man mit ihm ist und ihm etwas vermittelt, etwas weitergibt. Also man vermittelt entweder Zeit oder man vermittelt etwas, was er braucht. Man könnte hier sogar von Seelsorge sprechen, die hier geschieht. Annehmen, hier ist Seelsorge. Also, und dann möchte ich das erstmal auf zwei grobe Spalten teilen, wenn wir darüber sprechen, wie nimmt Christus auf? Denn das ist, was wir lernen wollen. Wir wollen lernen, wie hat Christus Leute aufgenommen, damit es zur Ehre Gottes kommt. Wenn wir den Auftrag haben, Leute aufzunehmen, damit es zur Ehre Gottes kommt, so müssen wir bei Christus lernen. Also in der ersten Spalte, wie Christus uns aufnimmt, kommt fast logisch. Christus nimmt Leute auf, indem, wenn er sie rettet. Wenn Menschen gerettet werden, könnte man buchstäblich von einer Aufnahme reden. Hier hat Christus sie aufgenommen. Er hat sie zu sich gezogen. Wie in Titus 3, Vers 3 heißt, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Ja, hier ist die Annahme. Hier erscheint diese Liebe Gottes, des Retters. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen. Ja? Also durch seine Barmherzigkeit, nicht um der Werke, selbst nicht um der Werke, die in Gerechtigkeit getan sind, die wir hätten getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, was macht Jesus bei dieser Aufnahme? Er errettet und er erneuert. Er errettet und er erneuert. In dieser ersten Begegnung Christi, in dieser Annahme des Christus, er errettet und erneuert. Beides sehen wir ganz deutlich und klar, dient zur Verherrlichung Gottes. Wenn Menschen gerettet werden und erlöst werden, so werden sie sofort auch erneuert. Ihnen wird ein neues Herz gegeben, das zu Ehre und zu Herrlichkeit Gottes dient. Also, das ist eine Sache, die untrennbar ist. Wenn Christus begegnet, einem Menschen in Wahrheit begegnet, wenn der Mensch gläubig wird, dann geschieht eine Errettung und eine Erneuerung. Und das dient zur Verherrlichung Gottes. Wie können wir das auf uns anwenden? Wir können niemanden erretten und auch niemanden ein neues Herz geben. Das Beste, was der Mensch geben kann, das ist ja durch eine komplizierte Operation ein Ersatz, also ein gebrauchtes Herz, das kann ein Mensch geben, aber nicht ein neues Herz. Leute, aber wir können für den Nächsten beten. Wir können ihn auf Gebetshänden tragen. Wir können ihn konfrontieren mit dem Wort Gottes. Also, das ist die erste Annahme, wie Christus angenommen hat zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn ihr das tut, wenn ihr für den anderen betet, wenn ihr ihn konfrontiert mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit, mit der Herrlichkeit Gottes, so führt ihr ihn dazu, dass er Gott verherrlicht und Gott lobt, wenn Gott an ihm dieses neue Werk vollbringt. Das Zweite ist, und ich glaube, euch ist ziemlich kalt, wir werden hier eine Pause einlegen müssen, aber ich möchte es euch sagen, das Zweite ist, dass wir einfach durch das Leben Jesu kurz durchgehen werden und sehen, wie Christus Leute angenommen hat. Also wo Christus jemanden sozusagen Zeit geschenkt hat, konfrontiert hat. Was hat er gemacht? Was hat Christus gemacht in der Begegnung mit Menschen? Also eine Begegnung kannst du förmlich sehen, wo Jesus Leute begegnet hat. Das ist die Annahme. Er hat sie nicht fortgeschickt, sondern mit der Begegnung geschah eine gewisse Annahme. Und das wollen wir betrachten. Aber ich lasse das für nächste Mal. Ich möchte euch hier nochmal kurz, damit ihr dieses ganze Bild seht und versteht. Christus hat uns angenommen zur Ehre Gottes. Dann ist Vers 8, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes, um der Eigenschaften Gottes, um Gott klarzustellen, zu repräsentieren und nochmal aufzuzeigen, deutlich zu machen. Und Christus ist, Christus erweist den Heiden Barmherzigkeit, damit sie Gott loben sollen. Dieser Abschluss, den er uns hier bringt, ist eine volle Ladung, eine volle Konzentration auf die Ehre und Herrlichkeit Gottes allein. Und er zeigt ihr hier uns auf, guckt mal auf Christus. Alles, was Christus gemacht hat, dient dazu, dass Gott verherrlicht wird. Ob er Leute angenommen hat, ob er sich dem Volk offenbart hat, ob er sich den Heiden angenommen hat, so ist das Ziel immer die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Und damit möchte ich einen jeden in den Tag und in die nächste Woche schicken, bis zum nächsten Sonntag. Lass das dein Gebet sein, dein Flehen sein, dass du zur Ehre Gottes lebst, dass du in die Gesinnung Christi einsteigst, dass du bittest, Herr, lass mich in deiner Gesinnung wachsen, dass ich verstehe, wie du denkst, damit ich genauso leben kann, zur Ehre dessen, dem sie einzig und allein gebührt. Dass ich den, der auf diesem Platz alleine steht, auch wirklich diesen Platz einräume, der ihm allein gebührt. Alles andere ist Götzendienst. Wer noch anbeten möchte, in kurzen, lauten Gebeten.